HR2 Kultur zum Nachhören. Die Buchempfehlung.
Die Himmelsscheibe von Nebra, das war einer der spektakulärsten archäologischen Funde der letzten Jahrzehnte. Wo immer das grün-blaue Rund mit den goldenen Sternen, mit der Mondsichel und dem Vollmond seither ausgestellt wird, zieht es Menschenscharen in die Museen. Unzählige Male reproduziert findet sich die Scheibe auf den üblichen Tassen, Taschen, Halstüchern und Schirmen. Aber auch der Wissenschaftsbetrieb lief heiß in den 16 Jahren, seit die Scheibe für die Archäologie gesichert werden konnte. Die Ergebnisse versammelt jetzt der Band Die Himmelsscheibe von Nebra, in dessen Untertitel der Museumsleiter Harald Meller und der Wissenschaftsjournalist Kai Michel nichts anderes versprechen als den Schlüssel zu einer untergegangenen Kultur im Herzen Europas. Ruth Fühner hat das Buch für uns gelesen. Ruth, hält es das Versprechen?
Mehr als das. Es geht nämlich nicht um irgendeine untergegangene Kultur, sondern eine, die bisher geltende Anschauung widerlegt, dass nur die antiken Hochkulturen im Orient, die über die Schrift verfügten, fähig waren dazu, dauerhafte Staatswesen auszubilden. Und die These von Meller und Michel lautet, die Himmelsscheibe belebt die Existenz eines charismatischen Königtums im bronzezeitlichen Mitteleuropa um 1800 vor Christus, war das so ungefähr, eines Königtums, das mindestens 6 Generationen lang bestanden hat. Untergegangen ist es wahrscheinlich so die ziemlich abenteuerlich klingende These mit dem Ausbruch des Vulkans von Thera, dessen Reste heute Santorin bilden. Das war so um 1600, zu dem Zeitpunkt, als mehr oder weniger zufällig oder eben auch nicht die Scheibe vergraben wurde. Und dieser Untergang dieser Kultur, so spekulieren Michel und Meller, der machte dann eben älteren Stammesstrukturen wieder Platz, die wir dann später von den Germanen und Kelten her kennen. Und diese untergegangene Kultur nun nennen die beiden die Aun-Jetiz-Kultur. Aun-Jetiz, so heißt der böhmische Fundort von Keramiken, die dieser Kultur zugerechnet werden. Ja, und diese Kultur müssen wir eben auf unserer historischen Landkarte vollkommen neu eintragen.
Das klingt total interessant, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die beiden Autoren ihre These belegen können. Wie führt denn der argumentative Weg von der Himmelsscheibe zu dieser mitteleuropäischen Hochkultur?
Also zunächst mal stützen die beiden sich auf Erkenntnisse und Untersuchungen vieler Fachwissenschaftler, die sie hier namentlich auch präsentieren. Die Geologen zum Beispiel, die belegen können, dass das Gold auf der Scheibe aus Cornwall importiert wurde. Genetiker, die belegen, dass die Aun-Jetiz-Leute Migranten waren, die in 2 Einwanderungswellen weit von Osten her nach Mitteleuropa gekommen sind. Archäoastrologen, die ursprüngliche Funktion der Scheibe überhaupt erst erkannten, nämlich das Ermitteln von Schaltjahren, das heißt die Harmonisierung von Sonne- und Mondkalender. Und Meller und Michel machen das sehr plausibel, dass diese Scheibe eben zunächst mal eine ganz nüchterne Gedächtnisstütze war und in dieser Nüchternheit, weil sie nämlich überhaupt keine mythologischen Symbole und Figuren zeigt, auch etwas absolut Einzigartiges für diese Zeit. Und dann wurde sie über Zwischenstufen zum Prestigeobjekt eines Mächtigen, eben möglicherweise dieses Königs von Aun-Jetiz oder Aun-Jetiz-Kultur, der sich mit der dann als letztes dort angebrachten heiligen Sonnenbarke in mythologische Beziehung zur Sonne selbst setzte und sich damit etablieren wollte als Stellvertreter Gottes auf Erden, so eine Art Sonnenkönig.
Da denken wir an Ludwig den 14., aber auch an die ja schon genannten orientalischen Hochkulturen oder Ägypten. Ist das ein Zufall in den Augen von Meller und Michel?
Ja, tatsächlich ist das auch eine der von Ihnen, wie ich finde, sehr einleuchtend belegten Thesen, dass der Meister der Himmelsscheibe vielleicht ein Thronfolger eines Königs dieser Aun-Jetiz-Kultur gewesen ist, denn der musste ja immer vor Ort bleiben, um seine Macht unter Beweis zu stellen, und dass dieser Thronfolger aus dem ja oft bewölkten Deutschland, wo man die Sonne gar nicht so gut sehen konnte, nach Osten eben gereist ist und dort sowohl das astronomische Wissen als auch die Techniken der Machtentfaltung kennengelernt hat und die dann eben mit nach Hause zurückbrachte.
Und was soll die Basis einer solchen Macht, einer solchen Staatsgründung in Mitteldeutschland gewesen sein?
Ja, zunächst mal ganz simpel oder zufällig die Lössböden. Die boten ideale Bedingungen für Ackerbau und Viehzucht, eine viel weniger harte Arbeit als in Babylon zum Beispiel, wo man unglaublich aufwendige Bewässerungskanäle anlegen musste. Deswegen gab es wahrscheinlich in dieser Auniatitz-Kultur keine Despotie wie im Orient. Und deswegen ging es auch ohne Schrift, weil die Schrift ist nämlich ursprünglich nicht erfunden worden, um irgendwelchen Geisteshöhenflügen Ausdruck zu geben, sondern um die Verwaltung zu erleichtern. Trotzdem sind in Auniatitz gewaltige soziale Unterschiede nachzuweisen. Das kann man ablesen am Ernährungszustand von Leichen, die man da gefunden hat, in Gräbern oder auch von Waffen. Die Waffen übrigens folgen derselben Hierarchie der Metalle wie heute noch die Olympiamedaillen. Also die königlichen Waffen oder die fürstlichen Waffen waren Gold betont, dann kam Silber für die darunterstehenden der Elite und die einfachen Soldaten hatten halt nur Bronzewaffen. Zugleich war diese Kultur angesiedelt an einem Fernhandelsknotenpunkt oder entwickelte sich zu einem solchen Knotenpunkt mit einer Monopolstellung. Also man kann nachweisen, dass hier eine Barriere war für Bernstein, der von Norden nicht nach Süden weitergeleitet wurde, und für Zinn aus Cornwall, der nicht nach Norden exportiert werden oder weiter transportiert werden konnte, sodass die Skandinavier ganz lange keine Bronze herstellen konnten. So, und diese soziale Spaltung auf der einen Seite und die Monopolstellung auf der anderen Seite, die dann irgendwann umgangen werden konnte und auch umgangen würde, darin sehen Michel und Meller mögliche Gründe für den Untergang dieser Kultur. Und als sich dann eben bei den meteorologischen Folgen des Vulkanausbruchs von Thera zeigte, dass der Herrscher nun doch nicht im Bund mit den kosmischen Mächten stand, da half dann eben nicht mal mehr die Opferung der Himmelsscheibe, denn das war wohl dieses Begräbnis an dem Ort, wo sie gefunden wurde.
Super spannende Fakten, aber jetzt ist natürlich die Frage, wie liest sich denn das Buch?
Ausgesprochen spannend erzählt, immer gut verständlich, manchmal sehr witzig. Die beiden, Michel und Meller, nehmen mögliche Einwände, die Fachkollegen sicherlich vor allem haben könnten, immer gerne mal vorweg und schildern, wo sie sich geirrt haben, wo sie dazugelernt haben. Sie spielen auch ganz bewusst und sehr gekonnt mit den Erzählformen. Am Anfang ist das ein richtiger Krimi. Die eine oder der andere wird sich vielleicht noch erinnern, wie Meller einst auf die Spur der Raubgräber kam in einem Zürcher Nobelhotel in der Toilette unten, hat er nämlich die Scheibe für die Wissenschaft gesichert. Ja, und dann versuchen die beiden sich am Ende sogar noch an einem frühgeschichtlichen Roman, den sie dann aber lieber in Dramenform, also als Tragödie, zu Ende erzählen. Aber womöglich, so heißt es bei ihnen am Ende, war die Tragödie der Herrscher gar nicht die ihrer Untertanen. Als nämlich das Königtum von Auniatitz zerfiel und das, wie man ja gerne sagt, Zeitalter der Barbaren anbrach, ging es dem Volk möglicherweise nach allem, was wir wissen, viel besser als zu den Glanzzeiten der Herrscher.
Ganz herzlichen Dank, Ruth Fühner. Harald Meller, Kai Michel, Die Himmelsscheibe von Nebra, der Schlüssel zu einer untergegangenen Kultur im Herzen Europas, erschienen im Propyläen Verlag, 384 Seiten. Das Original der Himmelsscheibe von Nebra können Sie im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle bewundern. Seit 2013 gehört die Himmelsscheibe zum UNESCO-Dokumentenerbe.